ARD. SWR 2 Forum.
Autor, Aufklärer, Aktivist, wer war Erich Kästner? Das fragen wir heute im SWR 2 Forum. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Das doppelte Lottchen, das fliegende Klassenzimmer, Emil und die Detektive. Die Kästner-Klassiker lesen Eltern ihren Kindern immer noch sehr gerne vor. Erich Kästner schrieb aber auch Zeitungsartikel, Romane für Erwachsene, Drehbücher für Film und Theater und sehr viele Gedichte. Und er war politisch aktiv. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er Friedensaktivist und kämpfte für die junge Demokratie in der Bundesrepublik. 2024 ist Kästner-Jahr. Am 23. Februar ist sein 125. Geburtstag. Im Juli sein 50. Todestag. Wer war der Mann hinter den Kinderbuchklassikern und was macht sein Werk bis heute so erfolgreich? Darüber wollen wir diskutieren mit dem Literaturwissenschaftler Stefan Neuhaus von der Universität in Koblenz, mit Andrea O'Brien, sie leitet das Erich-Kästner-Haus in Dresden, und mit dem Literaturwissenschaftler und Kästner-Biograf Sven Hanuschek in München. Es sind ja nicht nur die Bücher, Sven Hanuschek, gerade ist das fliegende Klassenzimmer einmal mehr neu verfilmt worden, in den Kinos gewesen. Vom Fabian gibt es auch wieder ein neues Hörbuch und Kästners lyrische Hausapotheke ist bis heute einer der meistverkauften Gedichtbände in Deutschland. Was meinen Sie, was macht den Autor so beliebt?
Ach, das ist ja ein ganzes Päckchen, das man da schnüren müsste. Also natürlich ist es zum einen die Ökonomie der Texte, also sie sind ja sehr lakonisch, er ist sehr auf Punkt formuliert. Es ist der Emotionshaushalt, möchte ich sagen, also die Ansprache, die bei den Kindern offensichtlich sehr gut gelingt, weil er einfach weiß, wie sich das von innen anfühlt, Kind zu sein, was man da für Ängste, für Nöte hat. Und es ist, denke ich, neben der Emotionalität ja dann auch nicht nur die Sprache, sondern auch der Bau. Also es gibt immer eine Dramaturgie, es gibt einen Sinn für Pointen, es gibt eine Komik bei den Kästner-Werken immer wieder. Und auch die Nebensachen sozusagen, also auch noch Interviews oder kleine Texte, sind ja eigentlich durchformuliert, durchdacht bis zum Ende. Also ja, das alles könnte man erst mal sagen.
Wir werden das Päckchen in der Folge auch noch ein bisschen aufschnüren, hoffe ich. Sie haben jetzt fürs Jubiläumsjahr Ihre Kästner-Biografie auch noch mal überarbeitet. Was gibt's von und über Kästner noch Neues zu entdecken?
Ja, es wird immer wieder mal was Neues entdeckt. Er hat ja nun als Publizist gearbeitet, in seinen frühen Jahren unter verschiedenen Pseudonymen geschrieben. Da taucht immer wieder das eine oder andere auf. Ja, es ist tatsächlich auch ein neues Gedicht gefunden worden von einem Würzburger Germanisten, der eigentlich nach was völlig anderem gesucht hat. Ein weiteres Weltuntergangsgedicht, das sehr witzig, sehr, auch wieder sehr lakonisch eigentlich ist. Und ich denke, dass der Blick auf die Texte sich sehr stark verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren, weil Kästner als Erwachsenenautor einfach wieder ganz anders präsent ist. Er war ja doch lange eher so der Kinderbuchautor, der Kinderbuchonkel, der gerne offensichtlich mit Katzen zusammengelebt hat. Das war so das öffentliche Bild. Und das reicht halt nicht. Und das ist, ja, das hat sich zunehmend rumgesprochen. Also ich würde schon sagen, es gibt jetzt eine Kästner-Forschung, es gibt ja ein Kontinuum, es gibt ja jetzt auch so ein paar Kanonisierungsschritte, also dass es ein Handbuch jetzt gibt, dass ja, das eine kommentierte Werkausgabe gegeben hat, 99 wenigstens in Teilen, dass es regelmäßig Tagungen gibt, dass es immer neue Entdeckungen, Editionen gibt. Sowas habe ich natürlich jetzt alles nacharbeiten können. Ja, also da passiert viel und er ist auf eine ganz andere Weise präsent, als er das, denke ich, in den vor allem in den 70er, 80er Jahren war, wo das dann ein bisschen zurückgetreten war zeitweise.
In München und Berlin hat Erich Kästner die längste Zeit seines Lebens gelebt und gearbeitet. In Dresden ist er geboren und aufgewachsen. Andrea O'Brien vom Kästner Museum in Dresden. Was bedeutet der Autor Ihnen und auch Ihrer Stadt?
Also ich würde sagen, ganz grundsätzlich ist Kästner im kollektiven Gedächtnis der Dresdner verhaftet. Das gilt auch sicherlich noch weit darüber hinaus. Und um an Sven Hanuschek anzuknüpfen, die sprachlich und literarische Brillanz ist natürlich verknüpft mit den unerschöpflichen Möglichkeiten der, ich sage jetzt mal, Brauchbarkeit des Kästnerschen Werkes. Das ist für uns als Vermittler, die wir die Brücke schlagen zur Lebenswelt heutiger Leser und Museumsgänger, von besonderer Relevanz. Also überall finden sich Möglichkeiten der Neubelebung dieser Stoffe. Und in unserer Erfahrung ist es auch so, dass Menschen sich tatsächlich in diesen kästnerschen Räumen, die da aufgemacht werden, auch ganz persönlich wiederfinden.
Was würden Sie sagen, ganz konkret ein Beispiel, wo können Sie Kästner besonders gut neu beleben?
Also eines unserer Lieblingsbücher, das auch viel gelesen und verwendet wird inzwischen im Schulunterricht, das ist tatsächlich der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee. Und wenn man sich da einige Kapitel anschaut, dann haben sie zum Beispiel das Kapitel Die verkehrte Welt. Da geht es im Grunde genommen um das Generationenverhältnis. Das ist natürlich ein universelles Thema, aber ich denke, das Bewusstsein dafür ist heute natürlich ein sehr ausgeprägtes. Oder im Schlaraffenland steckt Kapitalismuskritik pur. Es gibt Elektropolis. Da geht es um das Thema Automatisierung, künstliche Intelligenz. Also das sind alles Dinge, die kann man auf so vielen Ebenen lesen und sich damit befassen. Diese Bücher, auch die Kinderbücher, haben ja immer auch viele Subtexte für Erwachsene, nicht nur für Kinder.
Jetzt hat Sven Hanuschek gerade schon dieses Bild von Erich Kästner als dem lieben Kinderbuchonkel angesprochen, Stefan Neuhaus. In Deutschland ist das ja fast ein bisschen verpönt, wenn man lustig und flott schreibt, so wie Kästner, und noch dazu dann auch für Kinder. Was meinen Sie, wurde und wird er als Autor und als Literat unterschätzt?
Also in der Literaturwissenschaft wurde er lange unterschätzt. Er hat eine, ja, schwierige Rezeption eigentlich. Also sein Werk, nicht er selber, sondern sein Werk hat eine schwierige Rezeption hinter sich. Also Kästner ist in den 60er Jahren ja auch zunehmend verstummt. Die Werke, die wir alle lesen, die reichen so bis in den Anfang der 60er Jahre. Und ein großer Teil ist ja auch noch aus der Zeit der Weimarer Republik. Und da ist ganz erstaunlich, wie aktuell gerade diese Texte sind, die vor knapp 100 Jahren entstanden und erschienen sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diese Zeit der Weimarer Republik heute noch so interessant macht. Wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder auch das als Thema gehabt. Ich glaube, dass es auch für die Neurezeption Kästners eine gewisse Rolle spielt. Der Stil, der damals entwickelt wurde in der ersten deutschen Demokratie und der viel, also im Kontext der Zeit gesagt, sachlicher ist, der viel publikumszugewandter ist. Das macht die Texte ja auch zusätzlich attraktiv. Was jetzt den Humor und die Komik betrifft, Kästner hat ja selber den Deutschen vorgeworfen, ziemlich humorlos zu sein, und da war er nicht der Einzige. Kurt Tucholsky, eher ein etwas älterer Zeitgenosse Kästners, der leider viel zu früh gestorben ist im Exil, hat mal gesagt, also wenn ich einen Witz mache, dann sitzt ganz Deutschland auf dem Sofa und schmollt. Und bei Kästner war es eben auch so, dass er immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass sein Sarkasmus, seine Ironie, mit denen er ja auch den Erwachsenen einen Zerrspiegel vorhalten wollte, mit denen er sie als selbsternannter Urenkel der Aufklärung erziehen wollte, dass das nicht bei allen so gut angekommen ist.
Hat man es besonders schwer, Sven Hanuschek, Entschuldigung, dass der überleite, als Autor in Deutschland lustig zu schreiben?
Ja, ich finde das eigentlich erstaunlich. Also ich habe da auch drüber nachgedacht und bin nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen. Also die Komik, der Humor bei Kästner führt sich ja dazu, dass er so breit gelesen wird, dass er ein großes Publikum hat. Also man ist ja auch dankbar dafür, auch in Krisenzeiten, wenn die Leute trotzdem Scherze machen, ohne was zu verschweigen. Es ist ja nun diese Doppelung. Ich meine, er hat ja auch mehr prognostische Romane, so etwas wie den Fabian eben geschrieben. Er ist auch Zeitdiagnostiker, aber auch da gibt es noch einen Witz oder auch eine groteske Komik. Und das hat ihm sehr geschadet, würde ich jetzt mal sagen, bei Literaturwissenschaftlern und bei der Literaturkritik. Und das ist ja eigentlich erstaunlich, weil auf der anderen Seite, naja, so die höchste Literatur, die wir haben, so die oberste Klasse, sage ich mal etwas flapsig, also etwas wie Goethe oder Joyce International, das sind alles Komiker. Oder von mir aus auch Thomas Mann. Also das sind alles Humoristen, Jean Paul, wen sie nehmen. Also woher kommt diese merkwürdige Schmähung der Komik, der Humoristen, die vom Publikum ja so gar nicht vollzogen wird? Und ich meine, es gibt natürlich eine Klasse von, also heute auch bestimmte manche Comedians, oder gibt natürlich auch sogenannte Satiriker, so Alltagssatiriker, wo das dann relativ läppisch ist und sehr repetitiv und sehr bestimmte Strategien. Also die sind wahrscheinlich mitbeteiligt an einem schlechten Ruf. Aber gerade bei Kästner und Tucholsky ist das ja eine völlig andere Baustelle. Die haben ein ganz anderes Repertoire. Also ich würde die eher in Richtung der Hochliteratur dann doch ziehen wollen. Also insofern ist da offensichtlich so eine Fehlwahrnehmung, aber eine professionelle, interessanterweise, die da stattgefunden hat und die von den Leserinnen und Lesern ja nicht vollzogen wurde, nicht nachvollzogen wurde.
Kann sie das bestätigen, Frau O'Brien?
Ja, absolut. Also erleben wir immer wieder, wir haben auch in unserem Museumsraum ein Whiteboard, in dem wir fragen, was fasziniert Sie an Erich Kästner? Und genau das kommt immer wieder. Also man nimmt ihm gar nichts übel. Man fühlt sich bei ihm irgendwie aufgehoben und man versteht, dass eine große Menschlichkeit bei ihm dahinter liegt und eine Empathie, obwohl er von seinen Lesern, egal wie alt sie sind, ja durchaus eine ganze Menge erwartet. Er fordert ja ihre reflektierende Urteilskraft raus. Er ermahnt sie auch wirklich selber zu denken und sich ein Bild zu machen. Aber er stellt sich halt durch selbstreflektive Ebenen ja auch zur Disposition. Also die Widersprüchlichkeit der menschlichen Natur, die ist omnipräsent bei ihm. Und damit können Leute sehr gut umgehen. Wobei sie ihn oft gleichsetzen mit seinen Figuren. Das ist erstaunlich. Sogar Kinder sagen dann nicht, wenn sie ins Gästebuch schreiben, ich finde den Emil cool oder ich finde irgendeine andere Figur cool, ich finde den Kästner cool. Also er ist all seine Figuren, er ist der ganze literarische Kosmos, den er erschaffen hat, offensichtlich.
Was wiederum, Stefan Neuhaus, sehr interessant ist, dass sich ja unter diesem heiteren Ton bei Kästner ganz oft dann doch ja eine schwere Note verbirgt, kann man vielleicht sagen. Marcel Reich-Ranitzky hat mal gesagt, Kästner sei ein, Zitat, schwermütiger Satiriker. Gehen Sie damit?
Mit dem Satiriker auf jeden Fall. Schwermut würde ich ihm nicht attestieren wollen. Ich glaube, dass diese angebliche Schwermut, dieser Sarkasmus oder auch Zynismus teilweise, dass der sehr kalkuliert ist, der ist absichtsvoll eingesetzt und der soll eben auch dazu dienen, die kritische Intention der Texte nochmal zu unterstreichen und zu verstärken. Ich denke, dass es ja auch zwei Rezeptionslinien gibt. Also es gibt dieses böse Wort von einer Kritik, also der Titel einer Kritik von Walter Benjamin, der linken Melancholie. Und da wäre auch noch ein anderes Stichwort, das Kästner sehr geschadet hat. Also Kästner als jemand, der zum bürgerlichen Lager gehört und über diese Bürgerlichkeit nicht hinauskommt und die Gesellschaft nicht wirklich verändern kann und will. Und das ist ein Vorwurf, den man den linken Intellektuellen, die zu den DemokratInnen der späten Weimarer Republik gehörten, immer wieder gemacht hat. Aus einer sehr linken oder aus einer sehr rechten Perspektive. Und das ist sicher auch immer noch ein gewisses Problem in einer Rezeption Kästners durch die Wissenschaft. Also ich stimme allem zu, was vorher gesagt wurde. Ich glaube auch, dass Kästner so eine Art mittlere Flughöhe lange Zeit hatte, wenn ich das mal so nennen darf. Auch dadurch, dass er ja als einer der Väter des deutschen Kabaretts gelten kann. Das hängt mit dem Humor und der Satire auch nochmal zusammen. Diese Generation, dazu gehört auch zum Beispiel Brecht, die hat ja viel gelernt von den frühen Kabarettisten. Brecht war ein Schüler Frank Wedekinds. Kästner war mit vielen Kabarettisten der 20er Jahre, das war auch so eine Blütezeit des Kabaretts, sehr eng befreundet und hat Texte, also seine Texte wurden fürs Kabarett genommen, er hat Texte fürs Kabarett geschrieben. Und das hat sich ja dann auch in zwei Kabarettgründungen nach 1945 fortgesetzt. Kästner hat ja in München aktiv an der Gründung und an der Gestaltung von zwei Kabaretts mitgewirkt. Hat da auch den jungen Dieter Hildebrand stark beeinflusst, der ja dann in der Bundesrepublik so zum Gewissen eigentlich der Nation geworden ist. Also das ist auch nochmal so eine wichtige Schiene, glaube ich, die man wahrnehmen sollte, was die Wirkung Kästners betrifft.
Jetzt haben wir im Titel der Sendung bei Erich Kästner neben den Autor auch noch den Aktivisten gestellt und den Aufklärer. Um darauf näher eingehen zu können, müssen wir vielleicht ganz an den Anfang von Kästners Leben erstmal springen. Sven Hanuschek, Erich Kästner wird 1899 in Dresden geboren. Wenn es nach seiner Mutter gegangen wäre, dann wäre er nicht Schriftsteller, sondern Lehrer geworden.
Ja, die war sehr ambitioniert. Also es sind so Aufstiegsfantasien und was fällt einem ein, wenn man in dieser sozialen Schicht lebt, also auch so Kleinbürgerschicht, dann will man aufsteigen. Und der Lehrerweg, die Lehrerausbildung, das war eben damals ein Weg, der eine Möglichkeit war, der auch finanzierbar war. Und sie hat sich aber ja dann tatsächlich aufgerafft, wo das von ihm wohl sehr klar kam, dass er nicht Lehrer werden will, dass er in dieser Situation vor der Klasse sich nicht wohlfühlt damit, dass er eigentlich weiter lernen will. Da gibt es so eine quasi ikonische Szene in der Selbstauslegung Kästners, dass es ja da weiter dass er weiter studieren will, dass er etwas anderes machen will. Wann das mit der Schriftstellerei anfängt, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Er hat ja schon als Schüler auch ein paar Gedichtchen geschrieben in so Schülerzeitschriften, Broschürchen, wo, die Gedichte inhaltlich eigentlich nicht so sehr auffallen, aber formal. Also auch da war formal schon sehr, ich will nicht sagen virtuos, aber für einen, was weiß ich, 15-Jährigen, 16-Jährigen waren die technisch einfach sehr gut gemacht, die Gedichte. Und die Professionalität, die würde ich tatsächlich sehr früh ansetzen. Also er hat ja als Student schon als Zeitungsredakteur gearbeitet in Leipzig dann. Also das, was Stefan Neuhaus auch gesagt hat, dass wir die Melancholie, also die pessimistische Seite, genauso wie die anderen, dass das natürlich immer auch sehr stark inszeniert ist. Der wusste genau, was er tut. Dass sie zum Beispiel auch dran sehen, wie er Stoffe mit denen umgeht, wie er die adaptiert in verschiedene Formen bringt. Also das ist schon alles sehr, einfach ein sehr guter Handwerker auch. Einfach ein professioneller Autor,
ja. Weil Sie den schreibenden Schüler Kästner ansprechen, er hat ja auch durchaus nationalistische Aufsätze verfassen müssen, an der Dämmerung des Ersten Weltkriegs, um es mal so zu nennen. Ist das auch eine Zeit, in der er das Schreiben lieben und den Krieg hassen lernt?
Ja, er ist ja noch eingezogen worden. Er hat ja die Ausbildung zum Soldaten noch im Ersten Weltkrieg, ohne dann wirklich noch zum Einsatz zu kommen. Und das muss eine ziemliche Schinderei gewesen sein. Dieser Autoritätshass und der Antimilitarismus, der kommt sicher aus dieser Zeit. Also auch der Pazifismus, den er sich ihm auf die Fahnen geschrieben hat.
Was meinen Sie, Frau O'Brien? Herr Hanuschek hat es gerade angedeutet, Erich Kästner studiert dann Germanistik. Er promoviert auch zu einem Aufklärungsthema, wird nicht Lehrer, sondern eher Zeitungsjournalist und Autor. War er auch ein Schriftsteller mit Mission? Wollte er sein Publikum aufklären? Wird das auch heute noch so wahrgenommen bei Ihnen?
Absolut. Also es gibt ja genug Texte, da ist es sehr explizit in den vielen Paratexten. Aber auch implizit schwingt es ja mit. Und wenn man sich vorstellt, in welcher Zeit...
Mit den Paratexten, Entschuldigung, dass ich unterbreche, meinen Sie diese kleinen Einschübe meistens am Ende eines Kapitels, zum Beispiel in Pünktchen und Anton oder wo nochmal der moralische Zeigefinger nach oben gezückt wird?
Ja, und ich meine, verwunderlich ist das eigentlich nicht, dieses Anliegen, dass Kästner sein ganzes Talent, auch die Genrevielfalt, die er bedient hat, seine Medienkompetenz genutzt hat, um eigentlich immer wieder an Menschen zu appellieren, wenn man sich vergegenwärtigt, was er alles erlebt hat. Also im Kaiserreich geboren, den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik, das war ja für ihn eine erfreuliche Zeit, den deutschen Nationalsozialismus, den Zweiten Weltkrieg und dann den Kalten Krieg. Und er ist 74 gestorben, ohne dass es da wirklich viel Anlass zur Hoffnung gab. Also was jemand das einfach nicht losgelassen hat, das finde ich nicht verwunderlich. Ich glaube, man blickt sehr unterschiedlich auf diese Moralinsäure teilweise, auf diesen Zeigefinger. Aber im Grunde genommen ist man, glaube ich, schon mit seinem Konzept von Menschenwürde und Gesellschaftsmodellen ganz einverstanden.
Oft geht das ja schief, Stefan Neuhaus, wenn jemand sozusagen schreibend eine Mission verfolgt.
Ich würde das ein bisschen korrigieren, was gesagt wurde mit dem moralischen Zeigefinger. Ich glaube, dass Kästner genau das gerade nicht wollte. Auch diese Nachdenkereien im Pünktchen und Anton, das ist oft, glaube ich, auch ein bisschen einseitig dargestellt worden, dass das noch sehr moralisch daherkommt. Das mag aus heutiger Perspektive oder aus späterer Perspektive auch so wirken, aber für die damalige Zeit war das gerade eine Abgrenzung zu der doch sehr stark moralisierenden und Kinder als erziehungsbedürftige wahrnehmenden Literatur. Und das sehen wir zum Beispiel am Ende des Emil. Das Schlusskapitel heißt, lässt sich daraus etwas lernen? Und dann diskutieren die darüber, was lässt sich jetzt aus dieser Geschichte lernen, dass Emil da eben überfallen, ausgeraubt wurde und es ganz schwierig war, dass er das Geld zurückbekommen hat. Und alle ziehen so eine moralische Lehre, dass eben diese Gefährdung eben da im Mittelpunkt steht. Und dann hat die Großmutter das Schlusswort und die sagt, das Einzige, was man daraus lernen kann, ist, man sollte Geld immer per Postanweisung schicken. Das heißt also, es wird wieder ironisch oder komisch gebrochen und genau darauf zielt es. Es zielt darauf, Kinder zu aktivieren, selber zu denken. Und das ist bei den Erwachsenen auf eine andere Weise auch so. Also Kästner möchte eben nicht irgendetwas dekretieren. Es gibt auch ein Gedicht, das heißt, wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Und die Antwort lautet schlicht, also die eine Zeile, die das dann zusammenfasst, ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Also macht euch eure eigenen Gedanken, ich kann euch nicht sagen, was ihr denken sollt. Und das ist dann auch nicht mehr Aufklärung eigentlich, sondern Aufklärung 2.0.
Ja, ja, was vielleicht dann auch noch eine Rolle spielt in den frühen Texten, also bis 1933, ich finde, es gibt so eine Tonlage, es gibt so einen Übermut, also eben bis hin zum Nonsens, also das ja auch in den Kinderbüchern manchmal statt hat, zum Beispiel mit dem Fazit der Großmutter, also wo das dann auch gebrochen wird oder wo Texte einfach nicht automatisch schon lehrerhaft sind, sondern wo einfach so eine Fantasieproduktion stattfindet, also wo er so vor sich hin blödelt. Also so ein Übermut, der auch, ja, das eigentlich, wie soll ich sagen, den eigenen Einfallsreichtum auch ein bisschen genießt fast. Also es gibt diese andere Seite. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, dass er die verliert. Also dass die durch diese 12 Jahre Diktatur weg ist und dass die politischen Texte nach 45 dann auch einen anderen Status haben. In der Weimarer Zeit ist beides da. Also er schreibt ja Tageskommentare auch in Tageszeitungen, auch schon in der Leipziger Zeit. Er schreibt politische Gedichte, es ist natürlich alles da. Aber es gibt auch noch diese andere Seite, diesen Übermut. Und den Übermut hat er nun tatsächlich verloren, scheint mir.
Weil Sie das einschneidende Erlebnis ansprechen, beziehungsweise die 12 Jahre Diktatur ganz am Anfang 1933 erlebt Erich Kästner hautnah und ja als einziger Autor, muss man wahrscheinlich sagen, wie in Berlin live vor Ort seine Bücher verbrannt werden. Was macht dieses Ereignis mit ihm?
Ja, das ist ganz erstaunlich. Also er sieht sich das an und wird sogar ja erkannt in der Masse, zieht sich dann zurück mit seinem Freund und bleibt trotzdem versucht immer wieder irgendwelche Anträge, irgendwelche Strategien zu entwickeln, sozusagen so Untergrundstrategien, um weiterhin vom Schreiben leben zu können. Wobei ganz klar ist, dass er bestimmte Sachen nicht mehr wird sagen können, dass er einen ganz großen Anteil seines Repertoires nicht mehr wird bespielen können. Das ist schon erstaunlich, aber ich denke, er wusste von da an dann schon, wo er lebt, was das für ein Land ist. Ich meine, es gibt auch eine Erinnerung von ihm, wo er in der Reichskristallnacht sich mit dem Taxi wohl durch die Stadt fahren lässt und ein paar Mal versucht auszusteigen und jeweils die Polizisten dann vor Ort oder SA-Leute lassen ihn nicht aus dem Auto. Also ich denke, er wusste dann schon sehr früh, was los ist, hat aber für uns heute aus der Distanz ja die erstaunliche Schlussfolgerung gezogen, ja, ich sehe mir das jetzt alles an, ich bleib da. Obwohl sicher am Anfang der Irrtum stand, das ist ganz schnell vorbei. Diesen Irrtum, der muss sich ja doch sehr schnell zerschlagen haben. Und es ist dann natürlich so, dass die Zeugnis- und Dokumentendichte dann stark nachlässt. Und das ist eigentlich auch das Spannende, dass dann doch immer wieder mal noch was auftaucht, was gefunden wird, was seine Autorschaft, Co-Autorschaft in der Diktatur angeht. Das ist aber sehr zufällig. Das liegt auch ein bisschen an der Situation der Archive. Also es geht ja dann auch oft um Theater, um Komödien. Die Theater haben ja keine guten Archive. Zum Teil ist auch was zerstört worden. Also es ist sehr zufällig, was da noch rauskommt und was nicht.
Andrea O'Brien, haben Sie sich das auch manchmal gefragt? Warum ist er geblieben? Er hätte emigrieren können.
Ja, aber irgendwie kann man sich das ja schon vorstellen, was für eine komplexe Situation das für ihn war und dass er es bis zum Schluss vielleicht selber gar nicht richtig erklären konnte. Also es gibt ja genügende Ansätze. Die Mutter soll eine Rolle gespielt haben, aber eben auch die Zeitzeugenschaft, die er sich vorgestellt hat. Und wenn man das von Sven Hanuschek herausgegebene Blaue Buch sich anschaut, da findet man ja auch die Versuche, mit diesen Stoffen umzugehen. Also ich denke, man kann das nicht abschließend wirklich bewerten. Ich weiß nicht, wie es den beiden anderen geht, ob sie da ihr Fazit gezogen haben. Es ist auf jeden Fall eine Frage, die sehr präsent ist. Jetzt nicht nur in neuen Veröffentlichungen, sondern auch für die Leute, die zu uns ins Museum kommen und sich speziell mit diesem Thema auseinandersetzen.
Stefan Neuhaus, ich würde Ihnen gerne die Frage von Andrea O'Brien einfach gleich weiterleiten, aber noch mit dem berühmten oder vielleicht berühmtesten Beispiel servieren, wo immer wieder über die Rolle Kästners während der Nazizeit gestritten und debattiert wurde. Das Filmbeispiel, der Uferfilm Münchhausen von 1943, teuerste Unterhaltungsfilm der Nazizeit, Hans Albers als Lügenbaron. Erich Kästner hat unter Pseudonym mit Genehmigung von Joseph Goebbels den Film, das Drehbuch für den Film geschrieben. Viele haben ihm deswegen vorgeworfen, er hat letztlich doch Nazi-Propaganda betrieben. Andere sagen, naja, man findet in dem Film hier und da einige Beispiele. Wenn man will, kann man da auch Hitler-Kritik rauslesen, raussehen.
Ja, also ich weiß, dass das kontrovers beurteilt wird. Natürlich weiß ich das. Heinrich Detering, den ich sehr schätze, einer der renommiertesten Fachkollegen, der hat sich mit dem Münchhausen-Film mehrfach auseinandergesetzt und kommt eben zu dem Fazit, dass doch der Versuch, subversiv das Regime zu unterwandern, überwiegt. Und ich würde da mitgehen. Aber ich verstehe auch die anderen Positionen. Und ich glaube, dass es auch ganz schwierig ist, aus einer heutigen Perspektive diese schwierige Gemengelage zu beurteilen. Also Sven Hanuschek hat ja auch schon vollkommen richtig gesagt, dass Kästner am Anfang die Situation auch völlig falsch eingeschätzt hat. Also Kästner hat, das zeigen ja die von Sven Hanuschek auch herausgegebenen Aufzeichnungen im blauen Buch, in diesem Notiz- und Tagebuch. Kästner hat gedacht, so dumm können die Deutschen gar nicht sein. Also dieser Spuk, der kann nicht lange dauern. Solchen merkwürdigen Figuren dann politische Autorität zu geben. Und ich denke, das ist auch ein bisschen vielleicht eine Mentalitätsfrage gewesen. Also es gibt auch vergleichbare andere Zeitzeugen. Ich möchte mal als einen nennen, der ist heute wahrscheinlich weitgehend vergessen, aber ist wirklich sehr berühmt gewesen. Werner Fink, der Gründer und Leiter der Katakombe, eines der berühmten Kabaretts, hat auch in den 50er Jahren weiter Kabarett gemacht. Werner Fink wurde zum Beispiel von der Gestapo verhaftet und wurde ins Konzentrationslager gebracht und wurde dann gefragt, also das hat Fink dann selber so überliefert, wurde dann gefragt, haben Sie Waffen? Und Fink fragt zurück, nee, wieso brauchen Sie hier welche? Also das war auch, ich glaube, für jemanden wie Kästner, der wirklich so aufklärungsdurchdrängt war, war das, der hat das gesehen und der hat das nicht verstanden. Und zugleich, Thomas Anz hat ihn mal als Spieler bezeichnet, das glaube ich trifft auch wirklich zu. Also er hat in gewisser Weise auch mit seinem eigenen Leben gespielt. Es gibt ja die drei Erichs, Erich Knauf, Erich Oser und Erich Kästner, und Erich Oser, E.O. Plauen, ein sehr berühmter Zeichner, hat ja kurz bevor er hingerichtet worden wäre, Selbstmord begangen. Erich Knauf wurde hingerichtet, die Rechnung wurde dann der Witwe geschickt. Also das waren drei Freunde und der einzige, der von den dreien überlebt hat, war Kästner. Und ich glaube, weil Kästner einfach so eine gewisse Gewitztheit hatte und abgesehen davon, dass er extrem gut vernetzt war bei denen, die mit dem Regime irgendwie zwar notwendig mitgegangen sind, es aber eigentlich auch überhaupt nicht gut fanden. Also das ist eine schwierige Situation. Ja. Ich glaube, da ist auch noch viel aufzuarbeiten, weil man doch leicht in so eine Dichotomie reinrutscht und diejenigen, die da geblieben sind, dann grundsätzlich auch als Mitläufer sieht. Das ist, glaube ich, zu einfach.
Wobei man ja auch das die ersten Jahre nicht so gut nachvollziehen kann. Also die Aufzeichnungen fangen ja nun tatsächlich erst 41 an. Wann die Romansammlung beginnt, kann man nicht sagen. Wahrscheinlich nicht viel früher, vielleicht Anfang der Kriegsjahre. Also er hat nicht von Anfang an offensichtlich gesammelt. Also wann diese Argumentation ins Spiel kommt, ich bin Zeitzeuge, ich bleib da, ich muss das alles mitschreiben, um dann am Ende den großen Roman zu schreiben, was ihm ja jetzt manchmal vorgeworfen wird, dass er ihn nun nicht geschrieben hat. Also da kann man das nicht gut nachvollziehen, wann dieses Zeitzeugenargument dann überhaupt einsetzt. Es ist ja nicht so, dass er sich 33 hingestellt hat und gesagt hat, ich schreibe jetzt den großen Roman des Dritten Reiches. Das ist ja Blödsinn, das ist ein naiver Standpunkt, finde ich.
Also das ist eine nachträgliche Rechtfertigungsstrategie gewesen. Und unter diesem Druck litten ja dann auch alle. Also alle mussten sich rechtfertigen, warum haben sie nicht mehr gegen das Regime getan. Und das wäre natürlich möglich gewesen, hätte sie aber möglicherweise auch das Leben gekostet. Und Kästner hat dann so verschiedene Rechtfertigungen entwickelt. Und ich denke, es hat komplexe Gründe, und was man auch nicht unterschätzen darf, ist ja, dass viele im Exil tatsächlich auch große Schwierigkeiten hatten. Also Kästner hat in Deutschland ziemlich gut gelebt und überlebt mit seinen Strategien, ohne jetzt das Regime aktiv zu unterstützen oder auch ihm positiv gegenüberzustehen. Und viele, die ins Exil gegangen sind, hatten jetzt vielleicht die moralisch bessere Position, sind aber dann teilweise gestorben oder haben große Not gelitten. Das war alles nicht so einfach.
Und dennoch hat er ja mit sich selber gehadert, zunehmend in späteren Jahren. Da gibt es ja auch den Briefwechsel mit Pony Boucher, in dem er das ganz eindeutig formuliert.
Da würde ich jetzt gleich gerne drauf eingehen, Frau O'Brien. Autor, Aufklärer, Aktivist, wer war Erich Kästner? Das fragen wir heute im SWR2-Forum. Gerade gehört Andrea O'Brien, sie leitet das Kästner-Haus in Dresden. Außerdem dabei die Literaturwissenschaftler Stefan Neuhaus von der Universität in Koblenz und Sven Hanuschek von der Universität in München. Herr Hanuschek, nach dem Zweiten Weltkrieg ist Erich Kästner ja einer der wenigen Autoren, Frau O'Brien hat es gerade angerissen, die öffentlich mit ihrer Rolle während der Nazi-Diktatur hadern. Wird da aus dem Autor Kästner auch der Aktivist Kästner?
Ja, also unmittelbar nach Kriegsende wird er nun, arbeitet ja 2,5 Jahre sehr intensiv nochmal als Journalist, versucht sich diese Volksaufklärerrolle auch wieder ganz anders ranzuschaffen, die auszuüben, wo er sehr stark über das sogenannte Dritte Reich auch schreibt, also über einzelne Prozesse. Er geht zur Öffnung der Nürnberger Prozesse, er schreibt auch über diesen, einen der toten Freunde, über den Prozess, den es danach gab, Zeitzeugen, also Prozesse gegen Täter, gegen Veit Harlan zum Beispiel, auch darüber, über den ersten Film, Dokumentarfilm über Vernichtungslager und er holt vor allem auch die Emigranten wieder rein in sein Feuilleton, er druckt junge Autoren, also er versucht schon auch so nach allen Seiten hin ein Feuilleton zu machen, das er unter vorbildlich versteht, sich vorstellt. Und das bricht aber ja dann auch nach 2,5 Jahren wieder ab. Er schreibt dann noch ein bisschen Kabarett, das geht ein bisschen länger. Und dann scheint es so, als würde er das aufteilen. Also es würde die politische, die Aktivistenrolle tatsächlich mehr auf der Straße leben. Er hält viel mehr politische Reden als jemals zur Weimarer Zeit. Während die Literatur, ich will nicht sagen zurücktritt, aber es sind dann doch in erster Linie Kinderbücher, es sind die Filmbuch, also die Adaptionen für die Drehbücher, die er vornimmt und eben die zwei großen Versuche, dann doch noch mit dieser Rolle zurechtzukommen. Das ist ein Parabelstück, also Schule der Diktatoren und eben das sehr stark bearbeitet und als solches auch problematische 45er Kriegstagebuch, das er selber noch rausbringt. Also es ist schon so, dass er sich von Anfang an eigentlich als Adenauer Gegner, als Gegner der Restauration in Stellung bringt und das aber anders lebt als zu Weimarer Zeiten. Also er schreibt quasi nicht ein paar politische Gedichte, sondern er trennt vielmehr zwischen der Literatur und dem politischen Aktivismus, macht beides. Und das denke ich auch so als Schlussfolgerung des Überlebens in der Diktatur.
Es gibt eine berühmte Rede von ihm von 1958 zum Gedenken an 25 Jahre Bücherverbrennung. Da sagt Erich Kästner, der Kampf gegen Diktaturen sei eine Frage des Terminkalenders, nicht des Heroismus. Es erinnert auch stark an die Nie wieder ist jetzt Sprüche, die man auf vielen Plakaten sehen kann, gerade auf den Demonstrationen gegen rechts, Frau O'Brien.
Ja, keine Frage. Also das kommt absolut zusammen, dieses Thema. Wir haben uns damit auch befasst mit einem Sonderprojekt Literaturvermittlung und Demokratiearbeit über 3 Jahre hinweg. Da sind wir mit unserem Museumsmobil über Land gefahren in 4 Bundesländern, 35 kleine Gemeinden, die sich bis dahin ein bisschen bekannt gemacht hatten durch große politische Spannungen und eher Rechtslastigkeit. Und dort haben wir quasi für die Öffentlichkeit auf Marktplätzen Diskurse eröffnet mit einer sehr niedrigschwelligen Ausstellung und haben Dorfgespräche angestoßen, gerahmt durch die Konferenz der Tiere und haben eben Meinungen eingeholt und gemerkt, Menschen sind schon noch erreichbar zu diskutieren, aber in gewisser Weise das, wovor Kästner halt immer wieder gewarnt hat, ist offensichtlich schwer aus der menschlichen Genetik rauszubekommen. Also die Reaktion auf schwierige Zeiten geht halt oft in die falsche Richtung.
Können Sie es ein bisschen veranschaulichen, inwiefern hilft die Konferenz der Tiere beim Reden mit Rechten oder über Rechts?
Also ich glaube, was ganz grundsätzlich bei Kästner sehr gut funktioniert hat, das ist bei dem Buch natürlich auch, sind die Illustrationen Walter Triers, also dieser freundlich, humoristischer Ansatz, der dahinter steckt. Das ist so niedrigschwellig, dass Menschen sich nicht sofort vor den Kopf gestoßen oder persönlich angegriffen fühlen. Und die Tatsache, dass man eben gemeinsam Dinge auch schaffen kann, egal wie konfrontativ man sich bis dahin begegnet ist, dass man die gemeinsamen Ziele entwickelt und auch wirklich kleinteilig demokratisches Handeln miteinander lernt. Das ist durchaus möglich. Und das konnten wir beobachten in diesen Gemeinden, die inzwischen das Projekt eigentlich auch fortsetzen, ohne dass wir dort noch sind.
Was meinen Sie, Herr Stefan Nauhaus, taugt Erich Kästner, um gegen rechte Tendenzen in der Gesellschaft zu kämpfen?
Ich bin da ganz Frau O'Briens Meinung. Also ich würde noch ein anderes Buch ins Spiel bringen, das auch aus den 50ern stammt, nämlich Als ich ein kleiner Junge war. Seine Teilautobiografie, die meiner Ansicht nach auf eine sehr einfühlsame, aber zugleich auch sehr überzeugende Weise das, was Sie angesprochen haben, also die menschliche Natur, den Hang der Menschen, doch immer irgendwem hinterherzulaufen, der ihnen das Blaue vom Himmel verspricht. Am Beispiel seiner eigenen Biografie im Kaiserreich nachzeichnet. Und es ist ja kein Zufall, dass dann diese Teilautobiografie mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs endet. Also das ist schon auch, einerseits ist es eine beginnende Aufstiegsgeschichte dieses Jungen, der auch was aus sich machen will. Andererseits ist es aber auch eine Untergangsgeschichte einer ganzen Gesellschaft, in der eben die totalitären Strukturen so massiv sind, dass es eigentlich dann letztlich in den Untergang führen muss. Das wird kindgerecht verpackt, aber ich glaube, gerade das macht diesen Text auch sehr brauchbar. Und ich würde auch sagen, viele Gedichte Kästners, er hat ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch Gedichte geschrieben, hat seine Gedichte ja gesammelt, dann nochmal, also die politischen Gedichte gesammelt, direkt danach, das war ihm sehr wichtig, 46 nochmal herausgegeben in bei Durchsicht meiner Bücher, dann kommen auch die Epigramme und so. Also auch da versucht er, gegen solche Tendenzen schlaglichtartig vorzugehen. Und das sind, da sind viele Texte dabei, die sich meiner Ansicht nach auch eignen.
Ja, es ist ja schon ein spezielles Verständnis der eigenen intellektuellen Rolle. Er wollte auch in diesen Texten immer verstanden werden, hat immer für das große Publikum geschrieben. Und das, was wir heute sehen, also was Frau O'Brien natürlich direkter erlebt als wir wahrscheinlich an den Universitäten, ist, dass diese etwas nachlassende Dialogfähigkeit auch oder der Wille zum Dialog. Und ich finde, da ist es wahrscheinlich gerade gut, dass Kästner nicht den Intellektuellen so vor sich herträgt, dass der verstanden werden will und das ja sehr bewusst macht, sehr bewusst ja für großes Publikum schreibt. Und ich meine, das, was, also Eco hat ja mal eine Rede gehalten, der ewige Faschismus, wo er so an Kriterien arbeitet, so einen Kriterienkatalog entwirft. Eins der Kriterien für Faschismus ist, dass, es ist sowas wie eine intellektuelle Wissenschaftsfeindlichkeit. Und das hören wir ja doch schon sehr stark hin und wieder. Und das ist offensichtlich ein Kriterium für Faschismus und da sind wir gerade. Und das ist dann durch Kästner, durch dieses Medium, also in zum Beispiel eben im Dresdner Literaturhaus gelingt, dann doch wieder zu reden, Dialoge zu eröffnen, das ist natürlich eine großartige Sache.
1969 geht Erich Kästner, wie er selbst sagt, in Pension, will nicht mehr schreiben. Er hat auch privat Probleme mit seinen Partnerinnen, ist auch Alkoholiker. Dazu die politische Großwetterlage, Kalter Krieg, atomare Aufrüstung, die letzten Jahre seines Lebens. Sven Hanuschek, ist er da ein gebrochener Mann?
Es gibt ja diesen Leitspruch, Resignation ist kein Gesichtspunkt. Und ja, in diesen allerletzten Jahren hat er dann doch ab und zu, also gibt es auch ein Interview, wo er sagt, naja, wahrscheinlich ist es dann doch, bin ich dann doch auch hier und da resigniert. Es ging ihm nicht gut, er war auch nicht mehr gesund und er hat sich zerrieben eben in seinen Privatkonstellationen da. Also ich denke schon, dass er hat sich ja in Rente geschickt sozusagen. Er hat sich als pensionierter Schriftsteller bezeichnet. Das sind aber nur die letzten 4 Jahre. Also da ab 1970 hat er tatsächlich nicht mehr geschrieben, nicht mehr publiziert, vielleicht nochmal ein Interview gegeben, das war es aber. Das ist keine schöne Phase im Leben dieses Schriftstellers. in der Tat.
Frau O'Brien, Sie beschäftigen sich jetzt so viele Jahre mit Erich Kästner und arbeiten auch daran, sein Werk nach wie vor zu vermitteln. Was bleibt für Sie von ihm, einer dieser klassischen Fragen im Jubiläumsjahr von ihm?
Also eigentlich kann ich an den Anfang zurückkehren und sagen, dass bei uns tatsächlich diese vielen, vielen Anknüpfungsmöglichkeiten eine ganz große Rolle spielen. Also wir schlagen ja nicht nur die Brücke von Kästner zu unseren Besuchern, sondern wir sind ja auch Veranstalter von Gegenwartsliteratur. Und wenn wir einen Durst Grünbein zu Gast haben oder wenn wir früher eine Elke Erb zu Gast hatten, wer auch immer das war, Heinz Tschichowski, also viele Autorinnen und Autoren, die kommen, empfinden auch immer eine gewisse Rückbindung an Kästner. Also da werden ganz erstaunliche Aspekte und Facetten aufgemacht. Und wir haben jetzt in unserem ersten Kapitel des Jubiläumsprogramms auch eine Dialognacht mit Erich Kästner. Da sind es vor allem regionale Autoren, die literarisch auf Texte Kästners antworten, die sie sich ausgesucht haben. Also das heißt, für uns bleibt es eine vielgestaltige Arbeit mit Kästner, auch im internationalen Raum, durch die vielen Besucher, die zu uns kommen. Also er ist nach wie vor höchst lebendig. Das hat auch Sven Hanuschek ja schon gesagt. Also sicher noch einer der bekanntesten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts mit vielen, vielen Übersetzungen. Und das reißt nicht ab.
Und Stefan Neuhaus, wenn Sie nach dieser ganzen beruflichen Beschäftigung auch mit Erich Kästner sich ab und zu mal aus Privatvergnügen, sage ich mal, einen Kästner-Text mit ins Bett nehmen oder auf den Nachttisch
wenn
legen.
Überhaupt.
Wenn überhaupt, genau. Bleibt die Lust, privat Kästner zu lesen?
Doch, also ich bin ein großer Kästner-Fan schon eigentlich sehr früh geworden auch, aber nicht wegen der Kinderbücher, sondern wirklich eher wegen der Erwachsenenliteratur. Und ich liebe die Gedichte sehr, auch die Epigramme. Und ich finde es wirklich unglaublich beeindruckend, also wenn man so eine Traditionslinie aufmachen würde, zum Beispiel von Lichtenberg über Schiller, also die Autoren der frühen Aufklärung oder auch der kritischen Klassik bis zu Kästner, eben auch Tucholsky und anderen. Also diese Sentenzenhaftigkeit, die so verblüffend kurz, Gedanken aufblitzen lässt, die einen selber auch wieder zum Denken anregen. Also das vielleicht berühmteste Kurzgedicht von Kästner ist ja Moral. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das klingt sehr einfach, aber es ist dann doch auch ziemlich vertrackt, wenn man sich es genauer anschaut. Oder wir haben jetzt über rechte Tendenzen geredet. Es gibt von Kästner ein Epigramm, das heißt Grenzen der Aufklärung. Das ist auch ziemlich bekannt. Ob Sonnenschein, ob Sterngefunkel, im Tunnel ist es immer dunkel. Und das wirkt so leicht daher gesagt, aber es hat dann doch auch, es klingt jetzt auch ein bisschen banal, aber eine tiefere Wahrheit. Und viel in Kästners Texten ist wirklich Zeug von verblüffenden Einsichten, über die man dann auch ruhig zwei- oder dreimal nachdenken kann.
Sven Hanuschek, mit welchem Kästner-Epigramm gehen Sie durchs Jubiläumsjahr?
Ja, also diese Grenzen der Aufklärung sind mir tatsächlich auch sehr nah, das ist schon so. Und es sind ja auch diese merkwürdigen Aktualitäten manchmal. Also es gibt Texte, in denen die Leute halt ihre Taschentelefone haben und die Tunnelblicke haben wir heute auch allerorten. Also es gibt auch schon durchaus einzelne Worte, einzelne Einfälle, die uns einfach sehr nah sind. Ja, und auch seine ganzen Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Ich meine, dass der Fabian jetzt ein Roman ist, wo man eben nicht missioniert wird didaktisch, sondern wo einfach Fragen gestellt werden, wo man mit diesem Protagonisten nicht mitgehen soll in allem, sondern einfach beobachten und eigene Schlussfolgerungen ziehen soll. Also da wird man ja auch ernst genommen als Leser. Das finde ich schon ungewöhnlich für auch, es ist eben keine nur didaktische Aufklärung.
Frau O'Brien, ich meinte herauszuhören, dass Sie da noch was sagen wollten.
Nein, aber ich habe auch ein Epigramm, das ich sehr mag. Das ist der schöpferische Irrtum. Irrtümer haben ihren Wert, jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika.
Sollen wir das schon als Schlusswort nehmen? Autor, Aufklärer, Aktivist, wer war Erich Kästner? Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Kästner-Biograf Sven Hanuschek in München, bei der Leiterin des Dresdner Kästner-Hauses Andrea O'Brien und bei dem Literaturwissenschaftler Stefan Neuhaus in Koblenz. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.